Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 23, die Verse 12 bis 22. Paulus war ja auf dem Tempelplatz von den Juden bedrängt worden. Die Römer hatten ihn da rausgeholt, ihrerseits in Gewahrsam genommen, dann noch einmal vor den Hohen Rat gebracht. Da kam es wieder zum Tumult. Der Militärtribun ließ Paulus wieder aus ihrer Mitte herausreisen und wieder in Gewahrsam der Burg Antonia bringen. Als es aber Tag geworden war, zum nächsten Tag rotteten sich die Juden zusammen, verschworen sich mit einem Fluch und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten. Sie kamen zu den hohen Priestern und den Ältesten und sprachen: Wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu genießen, bis wir den Paulus getötet haben. Macht ihr nun jetzt mit dem Hohen Rat, dem Obersten, Anzeige, damit er ihn zu euch herabführe, als wolltet ihr seine Sache genauer entscheiden. Wir aber sind bereit, ehe er nahe kommt, ihn umzubringen. Als aber der Neffe des Paulus von der Nachstellung gehört hatte, kam er hin und ging in das Lager und meldete es dem Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sagte: Führe diesen jungen Mann zu dem Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Der nun nahm ihn zu sich und führte ihn zu dem Obersten und sagte: Der Gefangene Paulus rief mich herzu und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. Der Oberste aber nahm ihn bei der Hand und zog sich mit ihm abseits zurück und fragte: Was ist es, das du mir zu melden hast? Er aber sprach: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen den Paulus in den Hohen Rat hinabbringst, als wolltest du etwas Genaueres über ihn erkunden. Du nun, lass dich nicht von ihnen überreden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach, die sich mit einem Fluch verschworen haben, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und erwarten die Zusage von dir. Der Oberste nun entließ den jungen Mann und befahl ihm: Sage niemandem, dass du mir dies angezeigt hast. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, am letzten Sonntag waren wir beim Thema: Der Plan Gottes muss geschehen. Und wir hatten gesehen, wie das Ziel Gottes ist, dass Paulus gefangen genommen wird und der Herr ihm sagt: So wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und bist, sollst du in Zukunft auch in Rom mein Zeuge sein. Der Paulus soll also nicht aus dem Gefängnis freikommen, sondern er soll nach Rom gelangen, um dort für Gott Zeuge zu sein. Und deshalb helfen alle Maßnahmen nichts, dass Paulus freikommt, weil Gottes Wille anders ist und der Plan Gottes geschehen muss. Wie aber nun kommt Paulus vom Gefängnis in Jerusalem nach Rom? Die Lösung für diese Frage kommt von Seiten der Todfeinde des Paulus. Sie setzen den nächsten Impuls, den Impuls für die erste Etappe, für den Weg des Paulus von Jerusalem nach Rom. Ihr Hass gegen Paulus brennt ungemindert weiter. Mittlerweile müssen sie aber einsehen, dass mit legalen Mitteln gegen Paulus nichts auszurichten ist. Mit scheinbar legalen Mitteln natürlich, aber eben auf dem offiziellen Wege. Aus römischer Sicht lag gegen Paulus nichts vor. Und so schmieden sie ein Komplott. Die Initiative dazu ging diesmal offiziell zumindest nicht von der jüdischen Führungsschicht aus. Das eine oder andere Mitglied des Hohen Rats mag als Ideengeber vielleicht im Hintergrund mitgewirkt haben, das wissen wir nicht genau. Aber möglicherweise haben wir die eigentlichen Akteure eher im Umfeld der Zeloten zu suchen. Das waren religiöse Fanatiker, die meinten, mit gewaltsamen Mitteln dem Reich Gottes den Weg bereiten zu müssen. Zu ihnen gehörte als besondere Gruppe die sogenannten Sikarier, zu Deutsch Dolchmänner, die mit dem Dolch im Gewand sich unters Volk mischten, um vermeintliche oder tatsächliche Verräter der jüdischen Sache in der Volksmenge niederzustechen. Der Hinweis, dass sie nun Paulus mit Gewalt, mit einem wirklich abgrundtiefen Hass umbringen wollen, deutet ein Stück weit in diese Richtung. Denn man meinte, man muss all das, was in den Augen Gottes ein Schandfleck in Israel sein könnte, beseitigen, damit, wenn Israel möglichst rein und gerecht vor Gott dasteht, der Messias kommt und die Römer vertreibt. Und sie meinten, das mit Gewalt herbeiführen und erzwingen zu können. Und wir sehen immer, wenn der Mensch meint, und da gehört auch schon die Schriftlesung ein bisschen mit dazu, mit eigenen Mitteln geistliche Entscheidungen erzwingen zu müssen, entsteht vor allem eine große Menge Schaden. Gott selber wird zur rechten Zeit die notwendigen Dinge tun. Und dieser Schaden betrifft sie zuallererst selber, denn sie verschwören sich mit einem Fluch. Dieser Fluch gilt ihnen selbst, sie verfluchen nicht den Paulus oder sonst jemand, der Fluch ist gegen sie selber gerichtet. Der Fluch soll sie treffen, wenn sie den Paulus nicht töten sollten. Das ist also eine extreme Bekräftigung, dass sie sich von nichts und niemanden von diesem Vorhaben abbringen lassen. Und konkret sehen wir das dann auch schon, dass sie schwören, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis sie Paulus getötet haben. Das heißt, es ist für sie Eile im Verzug. In einem heißen Land wie Israel hält man das ohne Trinken insbesondere nicht allzu lange aus. Und wir sehen, wenn es ihnen nicht gelingen sollte, den Paulus zu ermorden, und sie halten ihren Schwur, sterben sie notwendigerweise. Mehr als 40 Männer haben sich in dieser bösen Absicht zusammengetan. Wir sehen, es fehlte nicht an Fanatikern. Andererseits war auch eine ordentliche Truppe nötig, denn zur Ausführung dieses Plans mussten ja römische Begleittruppen, der Paulus wurde ja nicht alleine von der Burg Antonia irgendwo hingeschickt, sondern der wurde ja von einem Trupp römischer Soldaten begleitet, die mussten ja überwältigt werden. Und da war mitzurechnen, dass einige von diesen auch bei diesem gewaltsamen Vorgehen ihrerseits das Leben lassen würden. So lag es in der Natur ihres Plans, den sie den hohen Priestern und Ältesten vorlegten. Der Hohe Rat sollte den Militärtribun bitten, den Paulus zu einer erneuten Vernehmung zu ihm herabzuschicken. Herab, ich habe hier gerade mal zwei Bilder, eine Fotografie und unten ein Modell von Jerusalem mitgebracht. Da sieht man, dass wer nicht selber schon das Vergnügen und die Freude hatte, in Jerusalem zu sein, ich gehöre auch nicht dazu, aber auf den Bildern sieht man es dann, herab ist im Prinzip von der Burg Antonia aus gesehen, da oben rechts mehr oder weniger jeder andere Platz in Jerusalem, weil der Tempel schon ziemlich hoch liegt und die Burg Antonia dann nochmal höher. Und auf dem Modell sieht man es dann auch nochmal ganz besonders eindrücklich. Der Hohe Rat traf sich zum Teil im Tempel, zum Teil aber auch sonst unter Umständen auch in den Häusern der amtierenden oder ehemaligen hohen Priester. Irgendwo dahin sollte also der Paulus gebracht werden, unter dem Vorwand, ihn noch einmal eingehender verhören zu können. Und die Attentäter, die Gruppe der über 40, sagt, wir gucken drauf, dass wir ihn schon umbringen, bevor er nahe in eure Gegend kommt. Der Hintergrund ist, man soll den Hohen Rat mit diesem Angriff und diesem Attentat nicht in Verbindung bringen. Auf jeden Fall also wollen sie die Gelegenheit nutzen. In die Festung Antonia kommen sie nicht hinein, also muss der Paulus irgendwie raus. Soweit der äußere Vorgang, nun habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema der Herr wacht. Paulus hat einen Neffen in Jerusalem, berichtet uns nun Lukas, also genauer gesagt ein Sohn einer Schwester. Ob die auch in Jerusalem wohnt, ist nicht gesagt. Auch sonst ist mir von weiteren Kontakten des Paulus mit dieser Verwandtschaft nichts bekannt, dass das Neue Testament darüber berichten würde. Auf jeden Fall ist dieser Neffe jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Der Neffe des Paulus bekommt die Mordpläne mit und eilt zur Burg Antonia, um seinen Onkel zu warnen. Paulus darf Besuch empfangen, was für eine leichte Haft. Wir denken wieder zurück ans römische Bürgerrecht, das hat da sicher mit hineingespielt. Für eine leichte Haft spricht, er schickt den Neffen durch einen Centurio gleich direkt weiter zum Militärtribun, den obersten Römer in der Burg Antonia und in Jerusalem. Und dieser handelt kurz und entschlossen. Er lässt Paulus wohl noch in derselben Nacht aus der Stadt Caesarea verbringen, ab abends 9. Das ist dann der nächste Text. Haben wir überlegt, nehmen wir den nächsten Abschnitt noch dazu, habe mich anders entschieden, dann haben wir wieder so viele äußere Geschehnisse. Und mir war es wichtig, nein, wir legen heute den geistlichen Schwerpunkt auf dieses eine Thema, der Herr wacht. Der Neffe durfte nicht zur christlichen Gemeinde gehört haben, sonst hätte Lukas das mit Sicherheit erwähnt. Es waren also äußerlich gesehen rein verwandtschaftliche Bande, die den Neffen zu dieser Tat getrieben haben. Und das war mit Sicherheit, liebe Geschwister, nicht ungefährlich. Der hat Kopf und Kragen dafür riskiert. Denn wir sehen den fanatischen Hass. Und wenn die mitkriegen, dass er sie verpfiffen hat und den Plan hat auffliegen lassen, dann sieht die Geschichte für ihn rabenschwarz aus. Aber Gott hat ihn getrieben. Und geistlich gesehen waren es eben dann nicht die verwandtschaftlichen Bande, geistlich gesehen war es die Wachsamkeit Gottes, der dafür sorgt, dass der Neffe diese Pläne mitbekommt und dass der Neffe sich schnurstracks auf den Weg zum Paulus in der Burg Antonia macht. Die Wachsamkeit Gottes, Gott entgeht nichts. In diesem Zusammenhang haben wir vorhin in der Lesung schon ein ganz besonders ernstes, aber auch gewaltiges Wort der Schrift gehört. Eine der schönsten Verheißungen, finde ich. Ihr wisst ja, dass mein Lieblingsvers der Bibel, Römer 8, 28 ist, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wunderbares Wort. Das Wort, das wir in der Lesung gehört haben, kommt in der Liste der Bibelworte, die mir ganz besonders viel bedeuten, nicht weit danach. Es war in diesem Text mit dabei, der letzte Vers, den wir gehört haben, 2. Chronik 16, 9. Wer weiß es noch, wie heißt er? Des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke oder ihnen treu beistehe, treu zur Seite stehe, denen, die von ganzem Herzen bei ihm sind. Des Herrn Augen schauen alle Lande. Elberfelder übersetzt durchlaufen. Diese gewaltige Verheißung ist zugleich ein wunderschönes Bild. Des Herrn Augen schauen alle Lande. Das heißt, der Herr späht Tag und Nacht von seinem Thron. Mit Argusaugen schaut er in alle Lande. Woher kommt denn der Begriff Argusaugen? Haben wir wahrscheinlich schon mal gehört. Aus der griechischen Sage, dort war Argus ein Riese. Und er hatte rund um den ganzen Leib 100 Augen, konnte also gleichzeitig in alle Richtungen blicken und von diesen Augen schlief immer nur eines, ein Augenpaar, um sich zu erholen. Das heißt, die anderen 98 Augen waren immer offen und schauten in alle Richtungen und so konnte ihm nichts entgehen. Ein schönes Bild einerseits und greift doch zu kurz, denn Argus war auch in der Sage ein fehlbares Wesen. Der Götterbote Hermes bekam von Zeus den Auftrag, Argus zu töten. Nun wusste Hermes, dass er sich an Argus nicht unbemerkt heranschleichen konnte, da ja seinen 100 Augen nichts entging. Und so schläferte er den Argus mit Flötentönen ein. Deshalb auch die Warnung vor den sanften Flötentönen hat da seinen Hintergrund. Er schläferte mit sanften Flötentönen die Wachsamkeit des Argus ein, dann erschlug er ihn mit einem Felsen und enthauptete ihn. Und die Göttin Hera versetzte seine 100 Augen der Sage nach ins Federkleid des Pfau. Wir sehen, Argus-Augen allein genügen nicht. Wachsamkeit, unablässige Wachsamkeit gehört dazu. Und es gibt nun mindestens ein Wort der Schrift, das uns vergewissert, dass das Schicksal des Argus unserem Herrn niemals passieren kann. Stichwort Schlafen. Psalm 121. Genau, das war's. Psalm 121. Zweimal wird's gesagt in den Versen 3 und 4, der dich behütet, schläft nicht. Und dann wird es nochmal bekräftigt, Vers 4, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Und das ist dann wieder eine ganz typisch biblische und hebräische Formulierung, diese Bekräftigung. nicht, das heißt schläft nicht und er schlummert auch nicht, also auch nicht ein leichterer Schlaf, nicht das kurze Moment des Wegnickens, der Sekundenschlaf, den man vielleicht übermüdet am Autofahren schon mal erlebt hat. Nein, auch den Sekundenschlaf gibt es beim Herrn nicht. Es gibt nicht eine einzige Sekunde unseres Lebens, wo der Herr nicht mit ganzer äußerster Aufmerksamkeit auf unser Leben schaut und über uns wacht. Und deshalb können sich seine Kinder jederzeit darauf verlassen, dass ihr himmlischer Vater sie mit ihren Nöten und Bedürfnissen jederzeit im Blick hat. Ich habe in einem Buch einen Bericht dazu gelesen, einer Missionarin, die eines Tages, die unter Heiden arbeitete, eines Tages stellt sie fest und war einfach auch weit von der Versorgung entfernt, dass ihre Nahrungsmittelvorräte ausgingen und sie nichts mehr hatte, und sie rief in großer Not zum Herrn, berief sich auf seine Verheißungen, dass er wacht und sorgt. In der Zeit ging es ihr auch gesundheitlich recht schlecht. Auf dieses Gebet hin kamen von einem weit entfernt wohnenden Geschäftsmann mehrere großen Packungen schottischen Hafermehls. Ansonsten hatte die Missionarin nur noch mehrere Dosen Büchsenmilch. Und da nichts anderes da war als Hafermehl und Büchsenmilch, war sie 4 Wochen lang gezwungen, nichts anderes zu essen als Büchsenmilch und Hafermehl. Erstaunlicherweise ging es ihr nach diesen 4 Wochen gesundheitlich deutlich besser. Sie hatte nicht nur überlebt, sie war auch wieder gesund geworden. Einige Zeit später traf sie sich mit Geschwistern im Herrn, die erkundigten sich nach ihrem Ergehen. Insbesondere ein Arzt fragte sehr eingehend nach ihren früheren Beschwerden. Sie schilderte ihm die Symptome und er sagte, wissen Sie, die Krankheit, an der Sie gelitten haben, verschreiben wir Ärzte in der Regel eine 4-wöchige Haferdiät. Sie sehen, Gott hat ihr Gebet treuer erhört, als sie sich's überhaupt vorstellen konnten. Der Herr selber hat ihnen die Diät verschrieben, indem er ihnen nichts anderes hat zukommen lassen, als das, was sie genau im Moment brauchten. Liebe Geschwister, ich denke auch noch ein nächster interessanter Punkt. Gell? Einerseits sagt mein Herr, ich bitte dich, dass du mich reich versorgst, und dann kommt ein Packen trockenes Hafermehl. Und dann müssen wir 4 Wochen Hafermehl mit Büchsenmilch essen, dann sagen wir, Herr, das war aber jetzt sehr ärmlich. Ein bisschen mehr hätte schon sein dürfen. Aber es bestätigt uns auch, wenn es in unseren Augen manchmal vielleicht sehr ärmlich daherkommt, was uns der Herr zuteilt. Es ist immer genau das Richtige. Nun hat mich, liebe Geschwister, in der Vorbereitung die Frage bewegt, der Herr wacht. Wie kann ich euch und uns allen heute Morgen diese Wachsamkeit und Fürsorge unseres himmlischen Vaters am eindrücklichsten beschreiben, damit wir mit vor Freude gefüllten Herzen getröstet, ermutigt aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen? Und dann ging mir durch den Kopf, ich habe immer wieder davon geredet, dass wir auch im Gottesdienst einander von den großen Taten Gottes erzählen wollen. Von den Taten seiner Liebe und Treue. Gott lässt uns ja nicht nur Großes erfahren, damit wir aus der Not herauskommen und es dann für uns behalten. Wir sollen Zeugen sein und dürfen anderen Menschen teilgeben an dieser Freude, die uns der Herr selber gemacht hat. Und deshalb möchte ich heute dazu einladen. Stichworte sind Aufmerksamkeit, Wachsamkeit unseres himmlischen Vaters. Thema: der Herr wacht. Wem unter uns steht ein Handeln Gottes vor Augen, das er in seinem Leben erfahren hat, das zu diesem Thema passt? Der Herr wacht, wo erlebt habt, ja, in der Tat, die Hilfe war zur rechten Zeit da, der Herr hat mich nicht übersehen. Seine Augen haben alle Lande durchschaut, durchlaufen und haben mich im Blick gehabt, als ich ihn gebraucht habe. Für 2, vielleicht auch 3 solcher Berichte haben wir durchaus jetzt Raum. Das ist der zweite Teil der Predigt gewissermaßen. Ich weiß, manche haben schon immer wieder auch mal was auf dem Herzen gehabt, haben dann nicht die Kurve gekriegt, sich zu melden. Es soll sich niemand genötigt sehen. Aber wer zur Ehre des Herrn vom Handeln Gottes etwas zu erzählen weiß, aus seinem Leben, von der Wachsamkeit Gottes, der darf das nun gerne tun. Also wie gesagt, für 2 bis 3 kurze Zeugnisse haben wir Raum, damit wir unsere Gedanken in dieser Zeit auch nochmal sortieren können und zu keinen spontanen Entscheidungen genötigt sind. Singen wir jetzt an dieser Stelle das Lied »Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst«. Und danach werde ich dann fragen, ob einer, 2 oder vielleicht auch 3 ein kurzes Zeugnis geben wollen. Ja, ich habe mir vom Waldemar schon vorher mal vorsichtshalber das Mikrofon geben lassen, dann kann ich es. Bruder Heimann, habe ich da eine Meldung gesehen, ja?
Ich möchte mich kurz fassen. Meine Frau hat Probleme gehabt mit den Knien, mit einem Knie. Gut, und so Schmerzen, dass es darauf ausging, operieren zu lassen. Wir haben den Termin bekommen in der Nova-Klinik in Biberach und wir haben gebetet und hat sich nichts getan. Und 4 Wochen vor dem Termin gingen die Schmerzen weg. Aber wir haben einen Termin gehabt, sind wir trotzdem dorthin. Und der Arzt hat untersucht, geklopft und hin und her. Dann sagt er, ja, ein Knie, das nicht wehtut, operiert man nicht. Gut, das war eine wunderbare Erlebnis, eine Gebetserhörung für uns. Gut, und wir haben Besuch gehabt von unserer Tochter und meine Frau wollte Tomaten mitgeben. Und die war schon am Tor, wollte wegfahren. Oh, jetzt habe ich vergessen, die Tomaten mitgeben. Sie springt schnell raus, die Treppe runter und dann kracht sie im Knie, beim anderen Knie. Und solche Schmerzen, die kam gerade noch bis zur Glocke geschleppt. Drückt drauf und denke, was ist jetzt? Ich gehe raus, bei uns war um 6 Uhr Versammlung, um 5:30 ist passiert. Und dann habe ich sie unter den Arm und hochgeschleppt und jetzt was machen. Sonntag um 5:30 war es. Gut, und dann am Montag zum Hausarzt. Ja, der sagt, können wir nichts machen. Sie müssen nach Weißenhorn ins Krankenhaus zum Röntgen. Gut, ich habe sie auf so einen Rollator gesetzt und geschoben bis zum Auto und mit reingeschleppt mit Schmerzen. Gut, und hin nach Weißenhorn. Dann hat man geröntgt und dann haben wir eben aufs Ergebnis gewartet. Und dann kam endlich der Arzt und die Sprechstundenhilfe hat schon geschaut, um Zimmer gleich operieren. Und dann kam der Arzt und sagt, das Knie ist total verschlissen. Wir müssen sofort operieren. Und die Aufnahmen mitgebracht und ja gut. Und dann sage ich, oh, so schnell nicht. Dann habe ich ihm erzählt, Herr Doktor, wir wollen erst beten. Dann habe ich ihm das Erlebnis erzählt von dem Knie und dass Gott also 4 Wochen vorher das Knie angerührt hat und keine Schmerzen mehr. Und wir wollen diesmal auch auf den Herrn vertrauen. Dann sagt der Arzt, oh, wenn Gott diesmal hilft, dann müssen Sie schon eine dicke Kerze anzünden. Und wir wollen auf Gott vertrauen. Ich weiß leider nicht den Namen von dem Arzt, sonst wäre ich hingegangen mit meiner Frau und hätte gesagt, schauen Sie mal, wie sie jetzt laufen kann.
Vielen Dank, Frau Hock. Kommen Sie ruhig vor, ja.
Also ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und dann, als ich vor ungefähr 2 Jahren, da habe ich dann auf einmal den Eindruck gekriegt, das Auto, ich gedacht, oh, wie lange wird es noch gut gehen und habe dann gebetet, was ich immer mache. Ich sage immer, Jesus ist dein Auto und guck einfach, dass ich wieder heimkomme. Und da bin ich nach Österreich gefahren, und da war es besonders, dass ich immer wieder gebetet habe, bitte guck nach dem Auto und habe so den Eindruck gehabt, es kann ja irgendwie mal nicht mehr laufen. Und nach diesem Urlaub bin ich dann bei meiner Freundin, dann zurück mit meiner Freundin und sie hat dann entdeckt am Abend, dass da ein Fleck auf dem Boden ist und sagt, guck mal, was ist denn das? Es war schon dunkel. Und dann haben wir entdeckt, dass also das Kühlwasser weg war. Und dann bin ich zu meinem Bruder, der hat eine Werkstatt, der war aber 80 Kilometer weg. Und ich bin bis dahin gekommen und er hat mir dann gesagt, dieser Schaden ist schon länger. Also das ist nicht heute, sondern das ist schon längere Zeit. Also ich will damit sagen, dass Gott, trotzdem ich da mit dem kaputten Auto gefahren bin und sich dem Motor nichts passiert. Also das war für mich ein Wunder und dass das alles dann so ohne... Ja, und aber jetzt habe ich noch einmal was, nur ganz kurz mit, ich habe auch Heilung erlebt. Ich sollte operiert werden am Großzeh und es war auch schon der Termin, der Operationstermin war schon perfekt und ich hätte kommen müssen und dann habe ich Angst gehabt und habe gesagt, erst gesagt, ja Gott, du bist selbst der Arzt, du führst, also dem Arzt die Hand, wie man das immer so formuliert. Und dann aus meiner Angst raus immer wieder gesagt, ich habe so Angst. Und dann kam auf einmal der Gedanke, ich habe dich ja gar nicht gefragt, ob ich mich operieren lassen soll, obwohl das eigentlich nicht mehr umgänglich war, ich konnte nicht mehr gehen. Und von da an habe ich dann einfach gespürt, es lässt nach, der Schmerz, und so eine Wärme, also so war es einfach. Und da habe ich gedacht, naja, das ist Einbildung, du willst einfach nicht, du hast Angst und du vertraust nicht. Und aber von da an habe ich keine Schmerzen, und da bin dann extra spazieren gegangen, habe gedacht, naja, das kommt wieder, du willst das halt nicht. Aber von da an war nichts mehr und ich wurde nicht operiert. Ich kann normal wieder gehen.
Ich will das nur unterstreichen, was Sie, dass der Herr kümmert sich um die Seinen. Eine kurze Geschichte, Kanada ist groß. Da kann man manchmal Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer fahren, sieht man überhaupt kein Haus und sieht keinen Menschen. Und da fuhren meine Frau und ich an einem Sonntagmorgen ungefähr 10 Uhr.
Am besten ist immer so.
Ja, danke. Ich bin es nicht gewöhnt.
Genau.
An einem Sonntagmorgen, es hat geregnet, da fuhren wir, also Gott, auf Gott können wir trauen, auch wenn wir gesund sind. Und sind wir gefahren, jetzt auf einmal kracht's und das Auto geht nicht mehr. Jetzt gehe ich raus, schau unten, die Treibstange, ich denke, die nennt man das Treibschaft. Ich denke, dass die hinteren Räder treibt, lag unten. Kein Haus in der Nähe, und in Kanada am Sonntag kriegt man nichts repariert. Man wird abgeschleppt und dann bekommt man einen Termin, und wir waren mitten in der Hälfte ungefähr, wo wir hin wollten, an den See. Und dann komme ich rein, ins Auto wieder, gleich nass, sage ich, Herr, was jetzt? Stehen wir da an einem Sonntagmorgen. Und es war ein bisschen so ein über einen Hügel, und jetzt saßen wir seit 10 Minuten, was jetzt, Herr? Immer wieder, meine Frau auch, schaut auf mich. Der Mann muss ja was wissen, aber ich habe auch keinen Ausweg gewusst. Jetzt auf einmal kommt ein Auto, kommt so über den Hügel, bleibt hinter uns stehen, sagt, habt ihr Probleme? Sag ich, ja, wir haben Probleme. Dann sage ich, weißt du, wer unser Auto repariert an einem Sonntagmorgen? Sagt er, ja, ich weiß einen. Dann sagte er, würde es mir reparieren. Und er war schön angezogen, wahrscheinlich ging er zur Kapelle. Vielleicht hat er gebetet, Herr, schenk mir, das mache ich manchmal, schenk mir jemand in den Weg, wo ich helfen kann. Manchmal ist es sogar unangenehm, wenn der Herr dann unser Gebet hört in dieser Weise. Und er hat eine junge Dame bei sich. Und dann sagt er, oh, er kommt und tut uns abschleppen. Sag ich, ja, wie lange warten müssen, wie lange dauert das? Ja, sagt er, bis ich zurückkomme und mich umziehe, und dann kommt er. Und ist er gekommen, ein sehr feiner junger Mann alleine, hat uns abgeschleppt. Sagt er, er hatte gerade diese Woche sein Geschäft, eine Reparaturwerkstatt angefangen, sagt dann, und wenn ich den Gegenstand habe, dann ist es gleich fertig. Und er hat uns abgeschleppt und er sagt, jetzt geht ihr Mittagessen, inzwischen wurde es Mittag, und dann kommt ihr zurück. $82, das Auto war fertig. Und ich wusste nicht, was zu tun, der Herr wusste es. Und dann eine zweite ganz kurze, an einem Winter, da ist auch Winter, bei uns ist noch immer Winter, kein Blatt an den Bäumen. Und da komme ich von der Vorstandssitzung über den Baden Hill. Bei uns gibt es auch Baden, auch Heidelberg und all diese Städte. Da komme ich am Baden Hill, es hat Schnee geblasen, als ich oben hinkam, war die Straße so glatt und mich gleich der erste Schub in den Graben rein. 11 Uhr abends. Da war ein Haus, da haben die Lichter gebrannt. Ich ging so und war Mondschein. Als ich so dort nach dem Haus zu gehen, alle Lichter zu, habe ich schon gewusst, die wollen von dir nichts wissen. Dann bin ich zurück und wieder dasselbe Gebet. Herr, was jetzt? Und dann kommen Autos vorbei, aber es war so glatt, hat keiner angehalten. Saßen wir wieder so zwei, sagte ich wieder so zwei Minuten, 11 Uhr in der Nacht im Schneesturm. Jetzt kommt ein Auto, ein Abschleppwagen, bleibt stehen, hat mich abgeschleppt, 35 Taler. Der Herr wusste genau, wo ich bin, wusste auch, hat mir auch geholfen. So könnte ich mehrere Sachen. Also es stimmt, der Herr sieht nach seinem Eigentum, nach seinen Kindern.
Ernst? Vielen Dank, Bruder Fuchs.
Ja, liebe Geschwister, ich selbst habe ein sehr buntes Leben hinter mir. Viele in der Gemeinde haben es begleitet. Ich will aber heute nicht von mir sprechen, sondern ich möchte mich heute ganz besonders an die jungen Geschwister unter uns wenden. Unsere Tochter Patricia, die meisten kennen sie ja, sie ist mittlerweile Verkehrspilotin, war in ihrer Ausbildung und mit ihr zusammen ihre beste Freundin und sie waren beide zusammen in Mannheim. Und nach Abschluss dieser Ausbildung ging es darum, ja, wo kommen wir jetzt unter? Und sie haben sich überall beworben und Vorstellungsgespräche gehabt. Und gleich bei der ersten Vorstellung wurde ihre Freundin von der Firma TUIfly, die ist ein bekannter Ferienflieger, genommen, wurde auf einer Boeing 737 eingesetzt, also ein wunderschöner Erfolg für sie. Und unsere Patricia, die hat natürlich geweint und geplärrt sozusagen, und ist weitergegangen und hat schön als Kellnerin gearbeitet. Und ich habe ihr immer gesagt, mein Kind, der Herr spielt mit uns keine Spielchen. Es wird die Zeit kommen, da wird es passen. Kurz darauf hat sie eine Stelle angeboten bekommen, auf einem kleineren Flugzeug mit so 30 Passagieren. Hat sie gesagt, ich habe die gleiche Ausbildung gemacht wie meine Freundin. Die fliegt überall die Feriengäste nach Mallorca, Spanien und überall hin und ich fliege hier innerdeutsch. Da habe ich gesagt, wart's doch einfach ab, der Herr wird alles zur rechten Zeit für dich machen. Sie hat sich weiter beworben, sie wollte auf ein größeres Flugzeug, alles abgelehnt und wir hatten immer diese ewigen Diskussionen, warum macht der Herr das mit mir, ich bin gläubig und meine ungläubige Freundin, die hat so einen tollen Job. Und urplötzlich bekam sie die Nachricht, sie möge sich bei der Firma LTU, das war damals ein großer Ferienflieger in Düsseldorf, bewerben, ist mittlerweile von der Firma Air Berlin übernommen worden. Sie ging hin, wurde sofort eingestellt. Dieser Führerschein, man muss ja für jeden Flugzeugtyp einen eigenen Führerschein machen, der kostet etwa 40.000 bis 50.000 Euro, hat die Firma übernommen. Sie hat eine Ausbildung bekommen auf 4 verschiedenen Verkehrsflugzeugtypen bis hin zum allergrößten, den sie im Moment fliegt, mit 407 Passagieren. Ein Airbus A330 für diejenigen, die sich auskennen. Und dann habe ich ihr, und immer jetzt, wie es uns ja in der Heiligen Schrift den Vätern immer wieder ans Herz gelegt wird, wenn dein Sohn dich fragt, dann sag ihm zu Tag und zu Nacht, zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit, wie der Herr dich aus Ägypten geführt hat. Und das ist mir auch ein großes Anliegen. Ich sage jetzt immer wieder, erinnerst du dich daran, wie du geweint hast, wie du verzweifelt warst, wie du mit dem Herrn gehadert hast. Und jetzt hat er dir eine Arbeit gegeben, eine Arbeitsstelle gegeben, in der du die ganze Welt sehen kannst. Sie hat ihre Freundin mittlerweile auch schon mitgenommen gehabt, in die Karibik einmal, um zu sehen, wie ihr Job jetzt ist. Und für mich ist es ganz wichtig für die jungen Leute, die keine Perspektive haben im Moment, die glauben, es geht nicht weiter, die sich bewerben, wo sie nicht wissen, wie soll es weitergehen. Wenn ihr auf den Herrn vertraut, kann ich auch nur wiederholen, der Herr macht mit seinen Kindern keine Spielchen, sondern der Herr ist da und der Herr wird nicht dann, wenn wir es uns wünschen, sondern der Herr wird dann, wenn seine Stunde gekommen ist, den Mann, die Frau, den Ausbildungsplatz und den Beruf für seine Kinder bereithalten und wird die zuteilen. Und wenn wir Geduld haben und darauf warten, dann kann ich nur aus meinem eigenen Leben sagen, dann ist das der einzige Weg, der wirklich eine Verheißung hat und der wirklich gesegnet ist.
Die Schwester Stumpf, dann, genau, die kommt noch nach vorn und dann haben wir die Zeit soweit erfüllt.
Es war 20 Jahre vor diesem. Vor 20 Jahren waren wir auf der Reise nach Deutschland. Wir hatten keine Fahrkarte bekommen zusammen in einem Waggon, sondern der Adolf war in einem und ich war im anderen Waggon. Jetzt war es nachts, es war vor Berlin und mit einmal hat mich jemand wie wenn an der Schulter geschubst und ich wache auf und gucke mich um und gehe raus und gucke und dann ist der Waggon weg. Hat man ihn abgehakt und zwei Gleise weiter hingestellt. Dann habe ich den Schaffner gefragt, was soll ich jetzt, mein Mann ist dort. Lauf schnell, sagt er, der Zug geht gleich los. Und dann bin ich gelaufen und habe gerufen. Und der Adolf ist aufgewacht und sagte, was machst du so einen Lärm? Ich sage, schau mal, wo du stehst. Dein Zug geht gleich, dein Waggon geht gleich an eine andere Gleise. Und ich bin hier mit meinen Sachen und du hast die Fahrkarten. Und dann ist er schnell gekommen, waren wir gerade im Waggon drin. Und dann ist es losgegangen, sind wir weggefahren. Wir haben so Gott gedankt für diese, wir konnten nicht zusammenfahren, weil es keine Billette gab, keine Fahrkarten gab. Und dann sind wir weitergefahren, mussten umsetzen. Sind wir umgestiegen, ich habe den Schaffner gefragt, ob das der richtige Zug ist. Und dann sagt er, ja, hier können Sie reinsteigen und dann kommen Sie bis Karlsruhe. Dort erwartet uns unser Neffe. Sind wir gefahren, mit einmal kommt der Schaffner und bevor der Schaffner kam, kam ein junger Mann und setzte sich gegenüber bei uns und liest Zeitung. Und der Schaffner sagt, Sie sind nicht im richtigen Zug. Sie hätten sollen einen anderen Zug nehmen. Dieses ist der Schnellzug. Sie müssen zuzahlen. Und wir konnten in Moskau kein Geld wechseln. In Moskau war schon dieser Putsch, fing schon an. Es war 91. Und dann sage ich, na, was machen wir jetzt? Wir haben kein deutsches Geld. Sagt er, russisches brauche ich nicht. Ja, und dann sagt er, in 15 Minuten komme ich wieder. Und wenn ihr dann nicht Geld habt, dann muss ich euch raussetzen. Und wir sind in Deutschland, wir kennen nichts, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Und dann habe ich geweint und gebetet. Herr, du siehst, dass wir ohne dich nicht kennen, hilf du. Ja, und in 15 Minuten kam dann der Schaffner und sagt, na, was mache ich mit Ihnen, ich muss Sie raussetzen. Und dann sage ich, und in Karlsruhe erwartet uns der Neffe, wie viele Minuten steht der Zug? Und sagt er, der Zug steht dort 10 Minuten. Und dann wollte ich gerade sagen, der Neffe wird uns empfangen und der wird Geld haben. Und dann steht der Mann auf und sagt, ich zahle. Der Mann, der da Zeitung liest, hat er für uns 14 Euro Mark bezahlt. Und ich sage, vergelt's Ihnen Gott. Schon gut, sagt er. Und so ist der Zug stehen geblieben und der Mann ging raus. Es war Gottes Führung, dass dieser Mann reinkam, der kam wie ein Engel und hat uns geholfen. Ich danke Gott bis heute noch, dass er uns so wunderbar hierher geführt hat.
Ja, liebe Geschwister, ich denke, das ist immer wieder wichtig und das ist ja auch der große Grund der Freude. Wir lesen von den großen Taten Gottes im Alten Testament, wir lesen von den großen Taten Gottes im Neuen Testament, wir lesen von den großen Taten Gottes im Leben des Martin Luther, in der Erweckungszeit bei Missionaren. Aber wir lesen nicht nur davon, wir erleben selber, dass der Herr über unserem Leben wacht und dass er da ist und dass wir mit seiner Hilfe felsenfest rechnen dürfen und dass sie zur rechten Zeit und auf die rechte Weise kommt und dass wir mit dieser fröhlichen Gewissheit in die neue Woche gehen, das wünsche ich uns allen. Amen.